Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich.
In ihrem Debütroman Dorf ohne Franz führt uns Verena Dollowey hinter die Fassaden eines österreichischen Dorfes und verleiht dabei auch jenen eine Stimme, die sonst oft überhört werden. Ich habe mich mit der Autorin über Entstehung und Hintergründe ihres Romans unterhalten.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dorf ohne Franz ist im ländlichen Raum angesiedelt. Genau, verrätst du uns, glaube ich, nicht. Und das ist möglicherweise ja auch nicht so wichtig. Die Erzählerin Maria ist mit ihren beiden Brüdern Josef und Franz auf einem Bauernhof aufgewachsen und muss sich den traditionellen Erwartungen stellen, sieht sich irgendwo aufgefangen in den traditionellen Erwartungen. Warum hast du dich dafür entschieden, den Roman im bäuerlichen Milieu anzusehen?
Ja, hallo, danke mal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, warum der ländliche Raum? Ich glaube, deshalb, weil ich ihn kenne, weil ich davon geprägt bin, obwohl ich schon sehr lange in der Stadt jetzt wohne, aber ich bin im Dorf aufgewachsen. Ich kenne den Gasthof. Ich kenne den Bauernhof, ich kenne die Kirche, den Friedhof, also all diese Schauplätze sind mir sehr vertraut. Ich kenne auch diese typischen Rollen, die im Dorf so zutage treten, wie den Pfarrer, den Wirt, den Bürgermeister. Man lernt das als Kind gut und auch intensiv kennen und nimmt das sehr stark wahr. Und ich glaube, das sitzt so tief, dass das unbewusst dann dort angesiedelt war. Die ganze Geschichte. Und auf mein Umfeld, meine Familie, meine Verwandten und Freunde, Freundinnen reden bis heute auch aus dieser Zeit. Manche leben immer noch am Land und ich gehe auch oft zurück aufs Land, auch wenn sich dort jetzt einiges verändert hat. Aber es ist schon für eine sehr starke Prägung. Und weil es mir so vertraut ist, ist es wohl dort auch passiert.
Die Geschichte beginnt ja in den 60er Jahren. Da ist manches vielleicht noch extremer gewesen. Maria ist ja die mittlere Tochter und der älteste Sohn ist irgendwo, tritt in die Fußstapfen des Vaters und der jüngste, der Franz, ist ja so irgendwie der Liebling der Mutter und für Maria bleiben eigentlich dann nur mehr die Verantwortungen übrig. Sie hat jetzt wenig Raum, sich zu entfalten. Es ist irgendwo schon vorgegeben, welchen Weg sie einschlagen wird, mehr oder weniger. Kann man diese Situation vor dem Hintergrund der Zeit lesen? Oder hat sich seit damals viel verändert? Weil Maria verändert sich ja dann auch ein bisschen im Laufe der Zeit. Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich da was geändert hat? Oder ist das eher was, die persönliche Reise von Maria, würdest du sagen?
Ich glaube schon, dass sich einiges verändert hat die letzten Jahrzehnte, obwohl es erstaunlich ist, wenn man zurückkehrt oder manche Leute trifft aus dem Umfeld, wie viel eigentlich immer noch genauso ist. Und dass diese Generation der Lisas, also der Tochter der Maria, dass die eigentlich eine ist, die es noch gar nicht so lange gibt. Also die erste, die dann tatsächlich den Schritt auch hinaus wagt. Einzelne gab es immer, die den Mut auch haben oder hatten. Ich wollte einfach zeigen, wie schnell man eigentlich auch reinkippt in etwas, das erwartet wird von, in dem Fall Maria, die aber nicht nur als Frau schauen muss, wie sie sich entwickeln oder ob sie sich überhaupt entfalten kann, sondern auch die beiden Brüder müssen ja auch typischen Rollen entsprechen. Dem einen fällt es leichter. Das ist, wie man es auch oft in Familien findet, dass sich ein Kind leicht tut, in Fußstapfen zu treten oder dass es Selbstbewusstsein hat, auch mitgegeben kriegt von Beginn an. Ältester Sohn ist meistens der, der halt alles wickt. Und ich wollte einfach auch zeigen, wie leichtfertig man Dinge aufhebt, als Frau aus Gutmütigkeit oder aufzuzeigen, dass Frauen sich gern kümmern. Und das wird halt oft ausgenutzt. Es wird ausgenutzt, obwohl es eine gute Sache eigentlich an sich ist, eine schöne Eigenschaft, ohne die vieles nicht funktionieren würde. Aber wie leichtfertig man dann doch bereit ist, auf eigene Wünsche zu verzichten, wenn Erwartungen zu entsprechen, auch vielleicht, weil Maria zu schwach ist, auch auszubrechen. Und Franz hat den Bonus, dass er halt im Schoß der Mutter ist und dort bleibt und beschützt wird und schon die Möglichkeit hat, aufgrund des Geldes, das ihm dann gegeben wird, zu gehen. Und ich wollte halt auch zeigen, wie selbstverständlich das ist. Und da kenne ich wirklich viele Geschichten dazu, obwohl die Geschichte der Maria eine fiktionale ist. Also da gibt es niemanden, mit dem diese Figur im realen nahe
können.
Aber ich kenne genug Geschichten über Erbstreitereien, über Vermögen, über Verzicht und das wird viel genommen von allen, die da mitspielen. Vom Notar, von den Eltern, die Brüder und selbst die Betroffenen, der bleibt nichts übrig.
Ja, und weil wir gemeint hast, der Franz hat den Bonus, dass er irgendwie so das Lieblingskind der Mutter ist. Also Unterstützung oder was dem Kind vermittelt wird, spielt natürlich auch eine große Rolle, weil bei der Tochter von Maria, die lebt ja auch irgendwo die Träume von Maria aus. Und ob bewusst oder unbewusst hat wahrscheinlich Maria dann ihre Tochter auch unterstützt oder ermutigt, dass sie eben rauskommt aus diesem Kreislauf.
Genau, das, was für sie nicht gereicht hat, sieht sie dann in der Tochter umgesetzt. Oder sie unterstützt, wie du gesagt hast, die Tochter auch dahingehend, dass diese sich traut zu gehen, zu studieren, eine Ausbildung zu machen, hier nicht in dieses alte Muster zu kippen. Und das Interessante ist, dass es hier sehr wohl eine Solidarität gibt, dass die Tochter hier gefördert wird. Und davor die Generation ist halt noch anders. Die Mutter, mit der es eine sehr schwierige Beziehung gibt, die einfach den Ruhm, vor allem Franz, den mag sie lieber und das lässt sich Maria auch spüren. Und ich wollte einfach auch zeigen, dass unauffällige Menschen sehr wohl eine Stimme haben und ich hoffe, dass die auch gehört wird, obwohl sie sehr leise vielleicht scheint, aber ich hoffe doch, dass sie letztendlich macht wie Stimme von Maria.
Maria ist natürlich nicht sehr glücklich mit ihrer Situation, auch wenn sie das vielleicht nicht so wirklich erklären kann, was es ist, dass sie unglücklich macht. Aber ich finde, du hast das auch sehr authentisch irgendwie gemacht, dass die Leserinnen das sich selbst dazu denken können, aber sie jetzt nicht zu viel philosophiert oder so, weil das würde nicht passen zu ihr. Aber die anderen Figuren, also die Männer, wirken ja auch nicht so glücklich. Also der Mann Toni ist ja Alkoholiker und macht ja auch einen sehr unglücklichen Eindruck oder frustrierten Eindruck. Ist es wirklich so trostlos am Land?
Ja, ich glaube, trostlos kann es überall sein. Also meine Intention ist nicht, das Land so darzustellen, dass dort kein Glück zu geben ist. Das ist sicher falsch. Also ich glaube, es gibt auch sehr schöne Seiten. Die Enge ist nicht nur negativ. Es wird auch gegenseitig geholfen. Man kennt sich. Also ich sehe es nicht so negativ. Und ich glaube, dass es einfach in dieser Geschichte sichtbarer wird durch die einfache Rollenzuteilung oder durch diese Rollen, die ich am Anfang erwähnt habe, wie Bürgermeisterpaar, dass diese Trostlosigkeit hier vielleicht auch wahrscheinlicher ist als in der Stadt, die aufgrund der Dichte der Menschen auch komplexer ist, wo man die Trostlosigkeit vielleicht nicht so schnell erkennt. Da äußert sich statt sehr direkt im Alkoholkonsum, im Zufluchtsuchen, in der Kirche, in sehr einfachen Strukturen ja für sich aus schon trostlos sind, aber nicht für alle, weil einer, der schon schaue ich gut damit zurechtkommt, ist der Josef, der sich da sehr gut einfügt und für den gibt es auch Entwicklung. Der ist erfolgreich, da ist das Geld da. Aber da spielt halt auch Glück mit, also wie gesagt, die Stellung des Erstgeborenen. Und bei Toni ist es so, glaube ich, einem sehr, ja, sorglosen Jugendlichen, der damit rechnet, auch aufgrund seines erstgeborenen Status den Gasthof zu kriegen, wird dann jemand, der halt aufgrund seiner Art gegen halt darin besteht, viel wegzugehen, zu bringen, das Leben zu feiern, aufzuholen, mit Frauen Geschichten zu haben, der übersieht und gleitet halt damit auf in eine Trostlosigkeit, macht keine Ausbildung, ist aber natürlich auch nicht typisch, das ist schon richtig. Er verträgt dann nicht, dass der junge Brüderbruder den Erfolg hat mit dem Gasthof, dass er eigentlich nichts zustande bringt mehr.
Ja, was vielleicht schon ist, ist, dass es in so kleineren Gemeinden, sage ich mal, am Land wahrscheinlich noch eine strengere Rollenverteilung gibt. Und wenn man dann halt nicht in eine dieser Rollen passt oder passen will, dann kommt es natürlich zum Problem. Das ist ja bei Toni auch der Fall. Also, dass er nicht wirklich in die Rolle passt. Und vielleicht hätte er ja eine Alternative gehabt, aber die ergibt sich jetzt in dem kleinen Dorf nicht. Also vielleicht hätte er sich ja irgendwo anders etwas gefunden, was ihm auch Spaß macht oder so. Aber nachdem er nicht irgendwie die Fußstapfen von seinem Vater treten kann und das Wirtshaus übernehmen kann, weiß er dann nicht mehr, was er sonst tun könnte. Und das ist vielleicht schon in so kleinen Gemeinden noch schlimmer, sage ich einmal, wenn man dann halt nicht in so eine vorgegebene Rolle
passt. Das sehe ich genauso, vor allem auch, dass die Plätze schnell vergeben sind.
Ja.
Es gibt nicht so viel. Und das ist genau das, was den Gemeindlichen mit den Alternativen. Es ist schnell etwas befestigt. Und jeder versucht, seine Rolle und seinen Platz zu finden, ob das jetzt das familiäre Gefüge ist oder später dann die berufliche Entwicklung. Plätze sind schnell vergeben und dadurch geraten die, die nicht den Platz gleich bewünschen oder bekommen haben, benachteiligt.
Ja, und du gehst in deinem Leibstitz sehr sparsam mit Beschreibungen. Die Sprache passt auch sehr gut zur Hauptfigur, finde ich. Und dadurch kann man sich auch sehr gut in sie hineinversetzen. Gibt's da irgendwie literarische Vorbilder, wo du dir ein bisschen Inspiration geholt hast? Oder ist das einfach aus Beobachtungen entstanden?
Ich glaube, es ist so, dass ich Maria eine Stimme geben wollte, die zu ihr passt, die sie aber nicht dumm wirken lässt, die zu ihrer ganzen Art, zu ihrem Wesen, zu ihrem Umfeld passt. Und das ist direkte Sprache. Also ich mag es echt, ich mag es direkt und auf nicht beschönigt, wenn etwas nicht zu beschönigen ist. Ich lese wahnsinnig viel Englisch, aber ich bin gelesen und ich muss etwas spüren beim Lesen. Ich muss ganz nah an der Figur sein, dass sie mich auch mitnimmt. Sonst bin ich selbst sehr schnell gelangweilt. Ich könnte ganz viele Autoren, Autorinnen aufzählen, aber insbesondere würde ich schon sagen, wer mich sehr fasziniert bis heute, ist Seruja Schale, Agota Christoph, Tove Ditlevsen, Shuja Bank und Karl-Ove Knoska. Die finde ich wirklich großartig, alle miteinander, und gibt noch ganz viele mehr, aber da spüre ich halt auch, wie ist echt für die nah dran sein, ja, sich schon exponieren auch, und das finde ich großartig.
Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen natürlich beeinflusst dadurch, wenn man den Leuten zuhört.
Genau. Also, so wie sie reden. Und man glaubt es gar nicht, dass es tatsächlich so ist. Ja, die besten Geschichten. Schreibt nochmal das Leben, das finde ich auch. Es liegt alles auf der Straße. Also man muss da gar nicht tief recherchieren. Oh, das ist so viel. Also ich finde es auch so schön, wenn man eben aus dem Alltag so viel schon schöpfen kann oder nehmen kann. Da gibt es nicht viel. Und Ja, ich hoffe natürlich, dass sich einiges, was ich gelesen habe, von dem ich sehr beeindruckt bin, auch wiederfindet in irgendeiner Form. Aber die Beobachtung ist sich ja ein ganz wichtiger Aspekt, um sich in Leute hinein zu versetzen, sich zu interessieren auch für mich. Ja.
Ja, und ein anderer Aspekt, warum man so hineingezogen wird, finde ich, in die Geschichte als Leserin, ist ja, dass du ziemlich viele Leerstellen lässt, also sehr viele Handlungsstränge, die du eigentlich ein bisschen offen lässt. Also jetzt zum Beispiel Franz taucht immer wieder so auf, aber so was genau mit ihm passiert und was so genau seine Geschichte ist, das lässt du ja viel für Spekulationen offen. Und auch das Ende ist ja sehr oft. Möchtest du da, dass die Leserinnen sich das irgendwie zu Ende denken? Oder hast du vielleicht sogar eine Fortsetzung geplant?
Ja, das stimmt. Ich spare einige Dinge aus. Schon um den Lesern in den Raum zu geben, selbst sich Gedanken zu machen, was mit der Figur passiert. Ich finde auch, man muss nicht alles direkt aussprechen. Aber das Ende, wenn du erwähnt hast, habe ich bewusst so gewählt, hier auch Hoffnung vielleicht zu geben, dass es gut ausgeht, weil vielleicht die Stimmung oder der Verlauf des Buches eher bedrückend teilweise ist, aber am Ende soll es doch eine Chance auf geben, dass man etwas umkehren kann, was sehr gefestigt scheint. Und ja, ich schließe es nicht aus.
Das ist
eine Fortsetzung, aber es ist jetzt mal nicht lachen. Also ich wollte es mal auch so stehen lassen, dass Maria hier geht und man
Griffin auch immer.
Genau.
Ich finde es nämlich auch so spannend, weil ich könnte mir vorstellen, dass jeder anders ist oder auch ein bisschen stimmungsabhängig ist, wie man sich das dann zu Ende denkt. Also wenn man gerade irgendwie sehr positiv drauf ist, dann denkt man sich das halt in die eine Richtung und wenn man vielleicht ein bisschen mehr pessimistisch ist, dann in die andere. Und vielleicht gibt es ja irgendwann einmal eine Fortsetzung.
Das war das Hydrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Verena Dollerau.